Bitcoin unter 60.000. Lichtblick im Handelsmonat Juli, das ist die Frage. Wir sehen aktuell, die Bässephase geht weiter, während sich der US-Markt, 10-Markt seit Wochenbeginn etwas erholen kann. In der Vorwoche ging es da ja auch deutlicher gen Süden, findet Bitcoin bisher nicht so richtig in Boden und tauchte zwischenzeitlich gestern Nacht mal wieder ganz kurzfristig oder in den frühen Morgenstunden heute hier in Deutschland auf ein neues Jahrestief ab. Auf Wochensicht steht ein Kursabschlag von roundabout 5-6%. News um Strategy, wonach der größte Bitcoin-Halter in einem Bitcoin in einem Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar verkaufen könnte, um die Dollar-Liquidität für seine Dividendenzahlungen zu erhöhen, könnte, ja, schwierig nachhaltig den Kurs weiter drücken, Fragezeichen. Droht Bitcoin jetzt endgültig den Halt zu verlieren oder sieht die Kryptoleitwährung zumindest im Juli eine vielleicht auch überfällige Erholung? Das ist die Frage. In diesem Sinne nochmal herzlich willkommen zum heutigen BTC Echo Markt Update Live. Ich bin Stefan Lübeck, Redakteur und Marktexperte bei BTC Echo. Ja, der Kryptomarkt steht weiter unter Druck. Das sehen wir, glaube ich, alle. Abflüsse aus den Spot-ETFs scheinen kein Ende zu nehmen. Allein 1,8 Milliarden US-Dollar in der letzten Woche. Der größte Abfluss in diesem Handelsjahr, muss man sagen. Im Verhältnis zu diesen Outflows aus den Krypto-ETFs kann sich der Kurs eigentlich, ja, im Grunde genommen ganz gut halten. Ne? Wir haben die 60.000 zwar jetzt unterschritten erstmal, aber so einen richtigen Sell-Off gab es ob dieser Outflows bisher nicht. Doch woher kommt das eigentlich? Wir schauen gleich im Hauptteil auf die Verschiebung der Kräfte in der Halterstruktur. Zunächst aber immer, wie immer, ganz kurz der Blick einmal auf die Krypto-Bubbles, weil nicht nur Bitcoin interessiert hier beim Marktupdate, sondern auch der Rest, sprich die Altcoins. Ihr seht es, fragt mich nicht, wo Velvet jetzt auf einmal wieder herkommt. Wir haben immer jede Woche eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Gleichsam sieht man die oftmals von mir oder auch Johannes und mir als ein bisschen scammy und fishy betitelten Produkte, Lab allen voran oder auch M. M steht für Meme Core, war es, minus 74%. Da sah man in der Halterstruktur, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Gleichwohl freut mich ein paar immerhin positive Bewegungen. Wir sehen Jupiter im Plus, G2 im Plus. Das sind die beiden, die ich mit Johannes auch angesprochen hatte am Montag im Invest-Podcast, dass die so ein bisschen von Solana-Performance profitieren. Solana selbst auch auf 7-Tages-Basis eine der wenigen Top-10-Coins, der im Plus ist. Hier aktuell 8,8%. Ihr seht, das Bild ist gemischt. Lustigerweise Lit. Leiter profitiert so ein bisschen davon, dass die Leute scheinbar aus Hyperliquid ein bisschen in Leiter aktuell rüber switchen. Sieht man, man nutzt also quasi dezentrale Exchanges. Wenn die eine ein bisschen toppisch wirkt oder einfach weit gelaufen ist, dann wird da reingegangen. Da weiß man immerhin, okay, da sind Buybacks, da werden Umsätze generiert. Das hat eine Art Use Case insofern. Deswegen auch Leiter weiter am Laufen. Ich sehe gerade noch nicht so viel los, deswegen sage ich aber nochmal, bevor wir ins Hauptthema durchstarten, wie immer noch gerade die Erinnerung, dass wir natürlich oder beziehungsweise ich eure Coins live analysiere. Insofern haut sie einfach gerne in den YouTube-Chat rein, dann gucke ich, dass ich nachher noch genug Zeit habe und die am besten alle nochmal genauer unter die Lupe nehme.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis für alle mit Krypto-Investments. Falls du deine Steuer für den 31. Juli bisher vor dir hergeschoben hast, probier doch einfach mal Blockpit aus. Die Plattform kümmert sich automatisch um deine Transaktionen und hilft dir, deine Kryptosteuern einfach und nachvollziehbar zu erledigen. Du behältst den Überblick, bist auf der sicheren Seite und für komplexe Fälle gibt es zusätzlich den Expert Service. Als BTC Echo-Hörer bekommst du jetzt zusätzlich 15% Rabatt auf deinen ersten Steuerbericht.
Gut, dann gehen wir mal direkt weiter. Ihr seht es, die Bitcoin, logischerweise, wenn Bitcoin im Bereich seiner Jahrestiefs taxiert, sieht es auch mit dem Bitcoin Fear and Greed Index nicht wirklich toll aus. In der Vorwoche hatten wir immer noch einen Wert von 17, gestern noch 15, heute mal wieder 11. Hat logischerweise damit was zu tun, dass wir, wie gesagt, auf ein neues Jahrestief gefallen waren. Ja, das bedeutet, Bitcoin ist weiterhin abgekapselt von dem US-Tech-Sektor. Man sagt ja, Bitcoin ist auch Tech. Aktuell zählt das vermutlich nicht so richtig, denn der hat nach einer schwachen Vorwoche zur Erholung angesetzt und im Zuge starker Micron-Daten, die erstmal abverkauft wurden. Jetzt haben sich alle besonders gesehen, Mensch, ist ja eigentlich doch ganz gut. Zu Wochenbeginn oder seit Wochenbeginn hat der Nasdaq 100 wieder 4% hinzugewonnen, also quasi die Korrektur der Vorwoche nahezu egalisiert. Hingegen bleibt das Interesse an Bitcoin und Co. scheinbar weiter schwach. Das Bitcoin jedoch trotz massiver ETF-Outflows, wie gesagt, in der Vorwoche allein 1,8 Milliarden und seit Wochenbeginn schon wieder über 450 Millionen US-Dollar an Outflows gesehen hat, mag einen dann schon fast verwundern, dass wir nicht noch tiefer laufen. Woran liegt das? Ich habe mal einen Chart mitgebracht namens Whale Accumulation, denn die stabilisieren womöglich aktuell den Kurs. Die Metrik zeigt, Bitcoin-Wale verzeichnen aktuell den größten Anstieg, was die Akkumulation angeht, in ihrer Geschichte, zumindest solange dieser Chart quasi zurückgeht. Wir haben tatsächlich im Bereich um 59.000 und da handeln wir ja aktuell, Pi mal Daumen, rund 270.000 Bitcoin akkumuliert gesehen durch Bitcoin-Wale. Und das ausgerechnet vielleicht in einer Phase, in der Bitcoin-ETF-Investoren kapitulieren, sind die vielleicht die Shaky Hands. Und die Mehrheit der Investoren, insbesondere bei Krypto-Twitter, bereits von einem Rückgang auf 40.000 Dollar, 30.000 Dollar und what have you sprechen. Und dass Sailor Strategy ja zuletzt kaum gekauft hatte, das wissen wir, gehen die Käufe, diese 270.000 Bitcoin, zumindest mal nicht auf ihn zurück, was ja auch schon mal positiv ist. Dieser starke Anstieg der Bestände großer Bitcoin-Adressen könnte also auf eine Akkumulation im aktuellen Anstieg hindeuten. Ich sehe, hier ist die Grafik. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, worüber redet er. Hier ist die Grafik, um sie nochmal genau zu zeigen. Da sieht man es, dieser krasse Spike. Das sind im Endeffekt 270.000 Bitcoin, die gekauft wurden. Und das zeigt, auch einige neue Akteure könnten im Hintergrund die, ja, teilweise inaktive Akteure oder auch teilweise neue Akteure im Hintergrund akkumulieren und ein Stück weit vielleicht auch so ein Gegenpol zu den Outflows aus den Bitcoin-ETFs darstellen, denn die haben rund 100.000 Bitcoin seit Jahresanfang Pi mal Daumen verloren. Das sind, da wurden bis zu 11 Milliarden US-Dollar an Verlusten bei den Anlegern in den Wall Street-Produkten realisiert. Dazu passt, dass die Anzahl an Bitcoin auf Exchanges tatsächlich auf ein 7-Jahrestief gefallen bzw. dort unten verharrt. Das heißt, es sind auch nicht wirklich die Coins, die nachhaltig aktuell wieder auf die Exchanges geschickt werden. Vielleicht ist es eine Umverteilung weg von Wall Street Shaky Hands, hört sich verrückt an, zurück in Richtung die klassischen Wahlhände. Ich denke mal, die kommenden Monate werden zeigen, wie viel wert diese Entwicklung im Endeffekt dann doch ist. Denn bevor wir jetzt alle übermütig werden und sagen und FOMO bekommen und sagen, the low is in, erde ich uns mal am besten. Wir befinden uns nämlich sehr wahrscheinlich, um das so ein bisschen einzuordnen, im Schlussdrittel des Bärenmarktes. Ich hatte das in der Vorwoche auch schon angesprochen, dazu ein paar Grafiken gezeigt. Die Stimmung könnte aktuell, das hat auch der Fear and Greed Index gezeigt, kaum mieser sein. Alle schreien, wie gesagt, nach 40.000. Und womöglich steht uns die finale Kapitulation auch noch bevor. Der Nuppel zumindest indiziert, dass der finale Move gen Süden noch ausstehen könnte, weil ihr seht, immer wenn dieser blaue, quasi die blaue Linie hier, in diese grüne Zone reingerutscht ist, das war im Endeffekt, wo dann die Lows in der Vergangenheit im Endeffekt ausgebildet wurden. Das haben wir aktuell noch nicht gesehen. Wir stehen aber auch nicht mehr so weit entfernt. Ne? Also insofern bietet das womöglich eine Chance, dass wir perspektivisch gerade auch mit dem Handelsmonat Juli durchaus zumindest kurzfristig erstmal Hoffnung sehen könnten. Denn es gibt ein historisches Muster, das aktuell perfekt zur Marktlage passt. Immer dann, wenn Bitcoin im Mai und Juni in Folge im Minus geschlossen hat, war der Juli anschließend jedes Mal positiv. Im Durchschnitt legte Bitcoin in diesen Fällen rund 16% zu. Über alle Jahre hinweg gehört der Juli ohnehin, das wissen wir, zu den stärksten Bitcoin-Monaten mit einer durchschnittlichen Rendite von etwa 8%. Aber nach zwei roten Monaten in Folge hat sich diese Performance historisch sogar verdoppelt von 8% auf 16%. Daher dürften Anleger den Juli dieses Jahr wieder besonders genau beobachten, denn die Statistik gilt auch für Zwischenwahljahre, wie wir sehen, 2018 und 2022 hat man mit 20,96 bzw. 16,8% auch durchaus sehr positive Jahre. Gehen wir mal weiter. 6-Monats-Chart, nicht wundern. Wir gucken uns mal die letzten beiden Bärenmärkte an. Da haben wir diese Candle, ich habe das quasi, ich glaube, zum Wochenanfang aufgenommen. Insofern nicht wundern, wir stehen jetzt leicht tiefer. Wir haben, richtig ist, wir haben zwei rote Kerzen hier gesehen, zwei rote Kerzen. Das sind immer jeweils dann sozusagen 12 Monate hintereinander, die wir über diese 6-Monats-Kerzen rot geschlossen haben. Danach sehen wir aber 2018, wie auch im Endeffekt 2022, dass wir dann in der folgenden 6-Monats-Kerze, also die vom 1. Juli jetzt bis Ende Dezember geht, dass wir die jeweils grün geschlossen haben und auch durchaus mit einer nicht unerheblichen Gegenbewegung zurück gen Norden. Und das macht es durchaus interessant, weil wir sehen, dass da nicht mehr wirklich viel weiter gen Süden kam, zumindest bei den letzten Malen. Muss nicht so sein, dass wir jetzt hier, die Kerze ist jetzt im Endeffekt zu bei 58.000 Pi mal Daumen. Bei den letzten Malen war es so, dass wir dann tatsächlich so nicht mal mehr einen tieferen Kurs gesehen haben. Das war dann das Low. Womöglich können wir jetzt noch ein bisschen tiefer sehen. Wir wissen, Realized Price liegt bei 53.500 Pi mal Daumen. Wir wissen, da bei um die 54.000, 55.000 ist ohnehin eine wichtige Marke, also auch charttechnisch bedingt. Insofern einfach mal schauen und dann gucken wir vielleicht zum Jahresende mal wieder drauf, ob sich das hier einfach der Zyklus sozusagen, diese Zyklustiefs auch in den Zwischenwahljahren, auch das beides hier sind Zwischenwahljahre, dann im Endeffekt wiederholen kann. Rüber, bevor wir dann gleich zu euren Chartanalysen kommen, gehen wir mal ganz schnell zur S&P Performance im Q2 und auch im Nasdaq. Im Gegensatz zu Bitcoin und dem Kryptomarkt insgesamt war nämlich das zweite Quartal an den US-Aktienmärkten primär getragen, womöglich durch das AI-Narrativ, einmal mehr historisch, das kann man ganz klar sagen. Der S&P legt in diesem Quartal 15% zu und steuert damit auf seine beste Quartalsperformance seit dem zweiten Quartal 2020 zu, also sprich das Quartal nach dem Corona-Tief. Damit würde der Index zugleich den zweitgrößten Quartalsgewinn seit der Erholung nach der Finanzkrise 2008 verzeichnen. Gleichzeitig, auch wichtig, Nasdaq 100, der hat rund 25% zugelegt, seht ihr in der Grafik, jetzt in diesem Quartal, in dem gerade abgeschlossenen Quartal, und ist auf dem Weg zu seinem stärksten Quartal seit 5 Jahren. Auch dieses wäre tatsächlich die zweitbeste Quartalsperformance des Nasdaq 100 in den vergangenen 25 Jahren. Also das ist schon eine Hausnummer. Anteilig, und das wissen wir mittlerweile auch, korrespondiert diese Performance mit womöglich zum Leidtragen von Bitcoin und Co., nämlich der Underperformance am Kryptomarkt, denn Anleger haben schlicht höhere Gewinnchancen bei AI-Aktien gesehen, zuletzt allen voran Chip-Herstellern wie Micron, Intel, AMD und Co., also am Kryptomarkt, der unverändert, ja, ein Stück weit vielleicht auch auf die Verabschiedung des Clarity Act wartet. Das war ja so ein bisschen das Zugpferd Anfang des Jahres noch, dass man gesagt hat, das kommt jetzt bald, wir kriegen regulatorische Klarheit rein, das könnte mehr Institutionelle reinbringen, wenn die genau wissen, was wie wo jetzt eigentlich Phase ist in den USA. Ja, und trotz Bemühungen des Weißen Hauses und der Republikaner, dann am 17. Juli noch irgendwas zu bewegen, hat laut Polymarket zumindest mal die Wahrscheinlichkeit deutlich zugenommen, dass wir tatsächlich in 2026 keine Verabschiedung mehr sehen. Suboptimal, kann man mal so sagen. Nichtsdestotrotz, wir wissen jetzt, Bitcoin eigentlich im Handelsmonat Juli positiv. Wir wissen, womöglich im Durchschnitt in diesen Back-to-Back-Jahren 16% Kursanstieg. Dann greifen wir mal dahin zu. Ja, das würde ich jetzt sagen, oh Stefan, du hast gerade gesagt, S&P lief stark und Bitcoin ist gefallen. Richtig, wir haben jetzt aber zwei korrespondierende positive Statistiken, nämlich der S&P 500 ist in den letzten 11 Jahren, wie ihr hier seht, konstant positiv gewesen. Der Juli ist ein verhältnismäßig guter Handelsmonat. Im Durchschnitt 3,2% Anstieg, im Median immerhin noch 2,3%. Das in Kombination mit, dass Bitcoin auch eher eine Erholung zeigen dürfte im Juli, ist das vielleicht so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein wenig Salbe auf unsere geschundenen Herzen, dass wir gesehen haben, die letzten Monate waren einfach schwierig. Insofern, insgesamt gehe ich eigentlich recht positiv in den Juli. Das heißt nicht, dass es im August nicht nochmal heftiger kommen könnte. Ich gehe auch im Fazit gleich darauf ein, nochmal spezifischer, wie ich womöglich das Szenario jetzt für Bitcoin und Co. einschätze. Hi Max. Wir gehen aber mal schnell weiter zu den Liquidation Levels. Und zwar, und das zeigt auch so ein bisschen, ja, wir haben was abgeholt und wir sind jetzt auch langsam in diesen Bereich reingelaufen, hatte ich in der Vorwoche schon gesagt, um die 57.300, diese Zone drum, da sind wir jetzt wirklich reingeklatscht. Da ist laut Elf Rectal massiv Long Liquidation wahrscheinlich, beziehungsweise da lag sehr viel geleveragte Wetten. Und wenn ich mir jetzt das hier mal angucke und sage, was sagt eigentlich die Liquidation Map, sehe ich ja 57.000, genau dieser Bereich, da liegt noch ein bisschen was, da liegen also nochmal gut, sagen wir mal 1,5 Milliarden. Wir sehen aber auch, und das ist unverändert der Fall, dass irgendwann das Pendel zurückschwingt, weil die Market Maker, gerade wenn wir wissen, wir haben ein relativ geringes Spot-Volumen insgesamt, werden die Market Maker sich auf kurz oder lang einfach nicht nehmen lassen, auch diesen Bereich hier wegzurasieren. Ne, wir sehen hier allein bis 62.000 haben wir schon 2,8 Milliarden fast. Das ist Pi mal Daumen das Doppelte von dem, was wir runter bis ungefähr 57.000 haben. Wenn ich dann noch weitergehe und ich sage, wir laufen nur mal in den Bereich 67.000, das ist noch nicht mal die Linie im Sand bei 69.000, das ist ja für mich so ein entscheidender Wert, da sind wir schon bei 6,6 Milliarden. Wann das passiert, I don't know, hallo Emma. I don't know. Ich weiß aber jedenfalls, dass dieser Bereich irgendwann die Liquidität auch dann einfach abgegriffen wird. Schauen wir dann genauer auf die Liquidation Heatmap. Dann sehen wir tatsächlich, dass wir haben in diesem Bereich bis runter 57.000 hier noch ein ganzes Eckchen liegen. Das korrespondiert mit dem, was ich gerade in der Liquidation Map gezeigt hatte. Wir sehen aber darunter verhältnismäßig überschaubar. Das heißt, die Market Maker haben zumindest mal selber kein Interesse zu sagen, jo, wir drücken das Ding direkt durch, weil für die lohnt es sich, dieses Long Abfischen, Short Abfischen, Long Abfischen, Short Abfischen. Und das bedeutet für mich, ja, Unterseite sicherlich hier im Blick zu behalten. Wir haben jetzt tatsächlich diesen Bereich, als wir heute Nacht, beziehungsweise ja, in dem Bereich gestern Abend, heute Nacht, einmal in diesen Bereich 58 reingeklatscht sind, haben wir gesehen, hier wurde schon gut was weggefressen. Wir hatten auch hier eine ganze Menge wieder weggefressen. Am 24.06., also im Grunde genommen, viel ist von dieser Unterseitenliquidität tatsächlich mittlerweile weg. Wir haben noch diesen kleinen Bereich hier. Jetzt ist die Frage auf der Oberseite, was passiert, wenn wir die 60 zurückerobern und gerade das Wochenhoch hier anlaufen vom 29. Da wissen wir, 60.700 hatte ich im letzten Marktupdate am Mittwoch, hatte ich glaube ich auch am Montag, hatte ich bei mir im Livestream an meinem eigenen am Sonntag gesagt. 60.700 ist Make-or-Break-Level. Da waren wir rangetouched, hat erstmal nicht geklappt. Drüber liegt jetzt aber auch wieder ein bisschen was an Liquidität. Und dann ist im Endeffekt die Frage, stoßen wir hier rein, schaffen es die Bitcoin-Bullen dann im Endeffekt auch im Hintergrund mit dieser positiven Statistik für Juli, die ich gerade angeführt hatte, dann im Endeffekt diesen Bereich hier auch mal rauszunehmen und womöglich die nächste Zone noch anzulaufen, die womöglich von Interesse sein könnte, grob erstmal bei 63.200. Wie gesagt, 63.200 ist auch genau diese Zone hier um diese hohen Spikes, wo wir ja im Endeffekt schon ja 3,6 Milliarden an Short-Liquidation bis zu diesem Niveau dann im Endeffekt sehen könnten.
Schon mal was von Blockpit gehört? Die helfen bei deiner Steuererklärung, während du entspannt in Krypto investierst. Deine Transaktionen werden automatisch gesammelt und dein Steuerbericht erstellt nach den offiziellen Regeln, ohne Tabellenchaos. Und falls deine Situation etwas komplexer ist, nutzt du einfach den Expert-Service. Sichere dir jetzt 15% Rabatt mit BTC Echo und registriere dich in weniger als 60 Sekunden.
Gut. Meine persönliche Einschätzung zu der aktuellen Situation ist vielleicht ein Stück weit auch die, dass ich sage, zeitlich irgendwo Mitte September, Oktober optimalerweise, das würde dann tatsächlich auch wieder mit diesem Bitcoin-Halving 4-Jahres-Zyklus korrespondieren. Das ist jetzt erstmal der Base Case, von dem man ausgeht. Um es aber vielleicht mal in Wahrscheinlichkeiten zu quantifizieren. Hallo Chad Norris und hallo Melanie. Und ich glaube, das machen nicht so viele. Meine Wahrscheinlichkeiten, um die mal wirklich so in Prozenten so ein bisschen zu sagen, ist Worst Case 30, und ich gebe dem 30% Wahrscheinlichkeit, dass große Marktteilnehmer, ich nenne sie Market Maker, kannst du auch das Kryptokartell nennen, rund um Binance und Co., den Liquiditätsbereich um vielleicht 49.000, vielleicht mit einem Mini-Dip nochmal drunter, um wirklich alle, die dann denken, 46.000 am besten dann auch nochmal in Shorts zu drängen. 30% Wahrscheinlichkeit, dass wir dahin fallen, dann aber ein schnelles V-förmiges Reversal sehen, also einfach nur ein Spike da rein. Das in irgendwo Richtung Ende des Sommers, das rechne ich damit irgendwann im August womöglich, 50% Wahrscheinlichkeit, tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, sehe ich, dass sich der Boden im Bereich irgendwo 54.000 bis 57.000 ausbildet. 57.000 hatte ich erklärt, Liquiditätszone. 54.000 ist für mich chartbedingt relevant. Sehen wir gleich, wenn wir auf den Bitcoin-Chart gucken. Und dass sich das in den kommenden Monaten ausbildet, auch nicht jetzt morgen oder übermorgen. Und tatsächlich 20% Wahrscheinlichkeit, und steinigt mich dafür nicht, dass das Tief in dieser Woche womöglich, oder die Zone um das Tief diese Woche, dann vielleicht doch schon das finale Tief war. Was sicher ist, Bodenbildungen brauchen Zeit, das sage ich immer. Und das sind optimalerweise dann auch Zeiträume, auch wenn man ganz doll Angst hat. Der Fear and Greed Index ist bei 10, man denkt, die Welt ist zu Ende, der Kryptomarkt stürzt ab und erholt sich nie wieder. MicroStrategy wird verkaufen, jetzt quasi braucht man nichts mehr, also quasi jetzt ist alles vorbei. Nicht die schlechteste Zeit, das zeigt die Historie und das ist am klassischen Markt nicht anders. Das ist when blood is in the streets, you should buy, ganz einfach. Hier vorsichtig via DCA immer mal wieder reinzukaufen und Tiefs zu kaufen und darüber vielleicht dann auch seinen Durchschnittspreis auf ein Niveau zu bringen, mit dem man gut leben kann, auf das man dann perspektivisch, wenn wir eine Erholung sehen, dann im Endeffekt einen guten Durchschnittspreis hat und dann auch wieder zeitnaher irgendwann mit seiner Spot-Position optimalerweise in die Gewinnzone reinrutscht. Gut, das einmal dazu. Dann sind wir jetzt auch erstmal durch mit dem On-Chain-mäßigen, will ich das mal nennen. Noch vorab, wie immer, BTC Echo App, dort, wenn ich teilweise darauf hinweise, Kursanalysen und so, die lest ihr dort. Ich werde heute unter anderem eine Solana-Kursanalyse schreiben. Diese Woche kommt auch noch eine Bitcoin-Kursanalyse mit dann quasi meiner genaueren Interpretation auch nochmal verschriftlicht zum Nachlesen. Dafür braucht ihr ein BTC Echo Plus Abo, also einfach abschließen. Testabo kostet 1 €. Wenn ihr bis für ein Jahr abschließt, seid ihr momentan mit 50% Rabatt dabei. Das nur mal am Rande. Dann jetzt aber mal ganz schnell rüber in die Charts, würde ich mal sagen. Lass uns keine Zeit verlieren. Und zwar gucken wir zuerst mal auf Bitcoin. Ihr seht es schon. Und übrigens, wenn ihr irgendwelche Coins analysiert haben wollt, ne, ich sehe heute nichts, dann her damit. Ihr seid jetzt quasi die Ersten, also haut die einfach gerne rein. Und dann gucken wir mal, was wir da so genauer gleich noch anschauen können. Ich werde jetzt Bitcoin angucken, dann gucken wir Solana an, weil ich am Montag, ich glaube, Jito angeguckt hatte. Solana im Zuge dieser Entwicklung, die ich ja mit Johannes am Montag im Invest auch besprochen hatte, was bei Solana gerade los ist, mal auf den Solana-Chart gucken. Und dann werde ich auch nochmal die Circle-Aktie angucken. Ihr habt es mitbekommen vielleicht, Circle kommt so ein bisschen unter Druck, weil da jetzt so ein Konsortium aus über 100 Finanzinstituten in den USA gerade an einem US-Stablecoin arbeitet namens OpenUSD. Also mächtig Gegenwind für Circle. Dementsprechend gucken wir gleich nochmal auf Circle. Dann gucken wir nochmal ganz kurz, wie sieht es überhaupt bei MicroStrategy aus. Also im Grunde genommen wichtige Krypto-Aktien, die man aktuell vielleicht im Blick halten kann. Und ansonsten gerne halt von euch noch ein, zwei Altcoins, wenn ihr die analysiert haben wollt. Jetzt aber erstmal schnell zu Bitcoin. Wir sehen Bitcoin tatsächlich die gelbe Zone. Ihr wisst, wie wichtig ich die erachte, hat erstmal wieder gehalten. Wir sind tatsächlich heute Nacht genau mit Verlängerung diesem ersten Tief, zweiten Tief, ganz simpel, Linie verbunden, sind wir genau an der Unterkante hier aufgeschlagen, haben uns dann im Endeffekt erstmal erholt. Wir sehen auch weiterhin, dass zumindest mal der RSI, obwohl er tiefere Tiefs macht, für mich ist das per Definition keine richtige bullische Divergenz. Ich nehme aber zumindest mal zur Kenntnis, dass insgesamt die Trendschwäche nicht mehr so stark ist, also quasi die Trendstärke gen Süden nicht mehr so stark ist, wie wir sie schon vorher mal gesehen haben, bedeutet tiefere Tiefs im Kurs, aber höhere Tiefs im RSI zumindest mal. Wenn ich dann etwas genauer hinschaue, und da haben wir dann womöglich auch schon die erste Divergenz, wenn ich nämlich sehe, dass wir hier im 4-Stunden-Chart dieses letzte Tief vom, gerade geguckt, vom 25. Juni, dann haben wir diese Erholung gesehen, genau in diesem Bereich 60.700, hatte ich mehrfach angesprochen, dass der wichtig wird. Angepeilt. Und jetzt nochmal das tiefere Tief, sehe ich aber auch hier, der RSI kommt nicht mehr so richtig mit. Ne? Er schafft es zwar auf der Oberseite nicht, die neutrale Zone nachhaltig rauszunehmen. Das bedeutet, so ein richtiges Long-Signal haben wir bisher hier nicht bekommen. Wir sehen aber zumindest mal, es ist nicht komplett alles kaputt, sondern im Endeffekt die Trendschwäche hat so ein bisschen abgenommen. Das ist erstmal so ein vorsichtig positives Indiz, um das mal so zu sagen. Wir sehen jetzt kurzfristig auch die 20-Tage-Linie im 4-Stunden-Chart. Die trendet noch, die EMA 50 im 4-Stunden-Chart, also EMA 20 4-Stunden-Chart, EMA 50 4-Stunden-Chart, die trenden beide noch ganz Süden. Das heißt, der Abwärtstrend ist sozusagen am Laufen, um es mal so zu sagen. Aber wir sehen hier und hier, bisher nicht geschafft, bedeutet kurzfristig, wir müssen diesen Bereich 59,4, sage ich mal nachhaltig rausnehmen, dann hätten wir zumindest mal die EMA 20 im 4-Stunden-Chart zurückerobert und dann kommen wir sehr schnell in diesen Bereich oberhalb der 60, 60,3 mit Spike vielleicht 60,7, da ist die EMA 50 im 4-Stunden-Chart. Also im Grunde genommen, das sind so die kurzfristigen Levels auf der Oberseite. Geht es gen Süden und ja, kann man nicht ausschließen. Und wir wissen, diese 57.300, vielleicht mit einem Spike hier drunter, sollten wir die wirklich dann nachhaltig verlassen? Bedeutet, die ETFs verkaufen weiterhin, die Wale sind vielleicht gesättigt, Leute fangen wie irre weiterhin an, Long-Positionen aufzubauen, gehebelte Long-Positionen, sprich die Liquidation-Map würde im Endeffekt einfach gesagt hier immer weiterhin perspektivisch neue Positionen auf einmal sehen und die Market-Maker könnten sich doch dazu berufen fühlen, tiefer zu laufen. Wäre diese Zone um 55 runter bis 54. Dies Jahr, wie ihr wisst, oder die das Plus-Abo haben oder die mir am Sonntag, die kennen, die wissen, dieser Bereich schon Ewigkeiten im Chart. Es rührt daher, dass wir hier im August und September 24 hier per Tagesstoßkurs niemals drunter geschlossen haben. Wir hatten diese Spikes, wir haben aber immer wieder in dieser Zone geschlossen per Tagesschluss. Zusätzlich haben wir das 127er Fibonacci Extension dieser Bewegung hier mit diesem Tief und diesem Hoch. Ist das Extension, das erste Wichtige, also auch bei 54.000. Das ist so die Zone, die kommen könnte. Um mal runterzugehen, weshalb ich gesagt habe, 49.000 wissen wir alle, ist logischerweise das Verlaufstief vom August 24 und auch dieses Zwischenhoch aus dem Januar 24, bevor wir dann diese Kursrallye gesehen haben, ist definitiv wichtig, der Bereich um 50.000 mit dem Spike 49.000. Warum ich zumindest mal, ich denke, das ist das maximale Tief, was aber immer sein kann, ist, wir kommen hier an, meinetwegen in den nächsten Monaten, wie gesagt, nicht in 3 Stunden. Und wir kommen hier an, machen so einen Liegenbleiber und alle FOMO rein. Und hier kommt wieder Long-Positionen werden aufgebaut, das heißt gehebelte Long-Liquidität. Dass wir dann so einen finalen Move in Richtung das 161er sehen, das ist bei 46,93. Das ist im Endeffekt genau aus dieser letzten Bewegung hier dann das Extension. Und das ist im Endeffekt nicht unwichtig, zumal auch in der Vergangenheit dieser Bereich hier mehrfach immer wieder relevant war. Also es ist kein durchaus unrelevanter Bereich. Und dahingehend, das ist so das Worst-Case-Szenario. Ich bleibe aber weiterhin dabei, dass ich denke, womöglich ist das hier tatsächlich das Ende der Fahnenstange. Und das, dem rechne ich auch die höchste Wahrscheinlichkeit zu. Einfach weil mir zu viele Leute von hier unten reden. Und was alle sehen, passiert selten. Und insofern denke ich, wir könnten hier besser laufen, wenn wir im Endeffekt gucken, was hier, also insbesondere, was hier passiert, um dann zu sehen, kriegen wir hier nicht einen Boden rein. Ein deutlicheres Fadenkreuz. Ist das zu klein? Muss ich das noch größer machen? Ich habe doch schon den kleinen, dann gucke ich mal fürs nächste Mal Buschfunker, dass ich das noch größer mache. Kein Problem. Gut, einmal das dazu. Dann gehen wir mal ganz schnell zu Solana rüber. Solana ist im Verhältnis zu vielen anderen, ihr seht es, hier 20-Tage-Linie, trendet vorsichtig wieder gen Norden. Wir haben die jetzt zurückerobert, gestern und heute nochmal getestet von oben. Hat bisher gehalten und jetzt hängen wir hier einen Tag, zwei Tage, drei Tage am Kreuzwiderstand, horizontales Niveau hier von diesem Tief, gepaart mit diesen Hochs vom Mitte Juni und der 50-Tage-Linie. Und oberen Bollinger-Band, was sich jetzt gerade auch vorsichtig wieder in diese Richtung aufbiegt. Braucht alles Zeit, ist alles nicht morgen. Aber es sieht im Endeffekt ganz gut aus hier eigentlich. Solana sieht verhältnismäßig eigentlich besser aus als durchaus einige andere. Das kann wohlgemerkt auch damit zu tun haben, dass wir bei Solana, wie gesagt, eine ganz positive Entwicklung sehen, was die ganze Tokenisierung von Aktiengeschichten angeht, Backpack und Co. hatte ich am Montag mit Johannes drüber gesprochen, ansonsten gerne in den Invest nochmal reinhören, da hatten wir das ein bisschen größer aufgegriffen. Ich meine, er wollte das auch nochmal in einem Artikel nochmal, beziehungsweise nochmal in einem Video genauer aufarbeiten, aber das ist im Endeffekt die Richtung. Moin Zaungast. Gut, ich sag mal, gehen wir über diese 75, 60 Pi mal Daumen, laufen wir darüber. Haben wir eine Zone, ihr seht es, tief, bedeutet 78, aber allen voran irgendwo diese Zone rund um 81 US-Dollar. Das ist das 23er, das ist das erste Fibonacci von dieser Bewegung jetzt hier. Und das war im Endeffekt auch die Abrisskante. Die Abrisskante hier Anfang Juni, rums ging es da gen Süden. Da ging es dann ja innerhalb weniger Tage um 26% gen Süden. Das heißt, die werden wir anlaufen und da wird dann im Endeffekt die Messe gelesen, ob tatsächlich dann wirklich genug Power da ist. Weil wenn wir hier durchgehen, sehe ich sehr schnell eine Bewegung tatsächlich wieder in die 90, 93er Bereich. Das einmal dafür. So, gut, jetzt haben wir Solana durch. Solana, Unterseite brauche ich, glaube ich, gar nicht erwähnen. Seht ihr auch selber, 20-Tage-Linie wird wieder aufgegeben. Bedeutet hier 67 als Support per Tagesschluss wohlgemerkt, ne, Dips drunter 10 dann nicht, dann bedeutet, wenn man auf Tagessicht sich den Chart anguckt, muss man auch abwarten, bis die Tageskerze schließt, logischerweise, und nicht in 5 Minuten Chart denken, aber auf den Tageschart schauen. Unterkante, also unteres Bollinger-Band kommt hier zusätzlich, sprich, der Bereich war hier Resist, wurde dann hier zu Support per Tagesschlusskurs. Unteres Bollinger-Band bedeutet ein Rücksetzer unter die 20-Tage-Linie. Dürfte diese Zone 67,50 wieder in den Blick rücken. Sollten wir die tatsächlich nochmal aufgeben, weil Bitcoin beschließt, okay, wir gehen jetzt doch, wir machen es hart, wir gehen jetzt sofort relativ zeitnah in Richtung 50 meinetwegen. Und der ganze Markt wird im Grunde mit runtergezogen. Dann dürfte sehr schnell dieser Bereich 62 in den Blick kommen. Dann womöglich auch ein neues Jahrestief. Wir haben deswegen aber ähnlich wie bei Bitcoin auch diese Linie. Im Grunde genommen, dass man die Tiefs verbindet. Ein bisschen genauer angelegt wäre so. Würde bedeuten, ein Retest hier, sagen wir mal, das passiert nicht sofort. Kann ich mir vorstellen, dass wir uns hier und dann rüberschwingen und dann vielleicht womöglich in dem August hier nochmal diese Zone. Und das ist für mich so ein enorm relevantes Level für Solana. Irgendwo zwischen 56 und 51 einpendeln. Schlicht und einfach, weil diese Zone hier in der Vergangenheit wichtig war, im November 23. Und ausgerechnet vom dem Tief, dem Allzeithoch, wenn ich dann runterrechne, wie viel Kursabschlag das ist, ausgehend vom absoluten Hoch bei was 295. Wären wir, wenn wir das Tief anlaufen, wären wir tatsächlich 80, mehr als 80% im Kurs minus. Das ist für große Coins, ne? Nicht vergleichen mit jetzt irgendwelchen Microcaps oder so. Da wisst ihr, da geht es gerne mal 90%, 95%, 97% runter in den Bärenmarkt. Je größer der Coin, je größer das Market Cap, je größer auch die Relevanz einem in diesem Fall eine Layer One Blockchain und schnellste Layer One Blockchain ist, desto geringer sind dann auch diese maximalen Kursabschläge. Bedeutet für mich unverändert eigentlich die ganze Zeit, dass wir diese Zone dann womöglich nochmal anlaufen könnten. Ich plane aber aktuell erstmal, dass wir durchaus realistisch gesehen eine Chance haben könnten, uns zumindest mal vorerst weiter zu erholen. Gut, das dazu. Dann war von euch gefordert, was war das? Hier ist Backpack drin, Pendel. Pendel. Ich weiß gar nicht, wo mein Pendelchart ist. Und weil sehe ich den hier irgendwo? People. Oh, es gibt mittlerweile echt so unglaublich viele Coins. Das ist unfassbar. Dementsprechend macht es das immer zunehmend schwer. Ich habe irgendwo einen Pendelchart, ich weiß es. Weil ich den aber nicht täglich charte. Egal, ich nehme einfach einen neuen Chart. Ist irrelevant für mich. Gut, Pendel. So, wir sehen erstmal, das scheint ganz klar jetzt die Zone zu sein um die Tiefs. Wir haben zuletzt höhere Tiefs ausgebildet. Wir sehen, als wir einen Retest dieses Bereichs, der hier per Tagesschluss gehalten hatte, sind wir zuletzt nur nochmal an die Oberkante reingelaufen. Bedeutet, der Bereich gut 1,20, sage ich mal, ist jetzt Support erstmal. Und jetzt haben wir im Grunde genommen den ersten wichtigen Bereich. Und deswegen ist es immer wichtig zu gucken, warte mal, hier war ja Support, dann sind wir drunter gebrochen, dann war Widerstand. Dann sind wir ausgebrochen, dann haben wir retestet, dann sind wir hochgelaufen, dann haben wir hier ein bisschen verweilt, sind wieder drunter, dann war es wieder Widerstand. Und jetzt sind wir im Endeffekt wieder rübergelaufen und haben, und ja, es ist eine Zone, ich erkläre es immer, je kleiner der Coin, deswegen, desto mehr muss man in Zonen denken, in diesen Bereichen. Das wäre hier 1,30 bis 1,28, sagen wir mal, also sprich 2% Zone, die jetzt erstmal wieder als Support fungiert. Pendel positiv, 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie, Stundenlinie zurückerobert. So, ich wundere mich gerade schon, was ist hier los? Aber man sieht hier im Endeffekt, ne, Support, Resist, durchgebrochen, Resist, jetzt wieder Support. Wir kleben jetzt gerade an der 20er, ihr seht schon, die läuft seitwärts, die ist gerade nicht mehr wichtig. Bedeutet, der erste Level dürfte, wenn wir uns jetzt weiter erholen, irgendwo die Zone um 1,40 sein, 50-Tage-Linie plus horizontaler Bereich, wo wir hier zuletzt 22. Juni nicht weitergekommen sind. Bedeutet 1,40. Gehen wir hier hoch und das dürfte, glaube ich, der Knaxuspunkt sein, weil da haben wir das obere Bollinger Band, da haben wir diese Verlaufshochs, wo wir per Tagesschluss nicht drüber waren. Bedeutet diese Zone hier müssten wir im Endeffekt rausnehmen, um dann, und dann dürfte es wahrscheinlich schneller gehen, dass der Markt probiert, das Vormonatshoch vom 17. Juni anzutesten. Wären was? 1,54 oder was? Nehmen wir die raus, dann sehe ich die 200 Tage und das ist jetzt erstmal das Kursziel, mit dem man womöglich dann planen könnte. Wäre diese Abrisskante hier, wo wir hier durchgefallen sind, in Kombination mit der 200-Tage-Linie, bedeutet 1,70 bis irgendwo 1,73, bis wir da ankommen, ist die 200-Tage-Linie ohnehin hier irgendwo reingelaufen, bedeutet, da hätten wir dann im Endeffekt Kreuz-Resist. Das mal dazu. Stefan, ich weiß nicht, was Marmo ist, aber ich gucke mal, ob ich was finde. Krypto, Marmo. Boah, Chart des Todes. Sorry, dass ich das so sagen muss. Muss ich mal erstmal einen Wochenchart gucken, was hier überhaupt los ist. Boah. Heavy. Wann ist das Ding? Vor einem Jahr gelauncht, Pi mal Daumen. Vor knapp einem Jahr. Vor gut einem Jahr. Nee, knapp einem Jahr, elf Monaten. Und jetzt tut sich gar nichts mehr. Boah, schwierig. Schwierig. Wir sehen ganz klar, das kann man zumindest mal charttechnisch festhalten. Das ist die Zone hier, als wir hier durchgefallen waren, durch dieses erste Verlaufstief vom Februar, wurde das zu Resist. Jetzt haben wir auf der Unterseite zumindest mal bei, was sind das? 0,75 Cent erstmal Support. Auf der Oberseite, du siehst eigentlich auch schon recht gut, 20-Tage-Linie, da sind wir jetzt wieder ran, die muss halt mal rausgenommen werden. Ne? Die muss dann vor allen Dingen auch nachhaltig. Die war ja hier im Endeffekt immer mal wieder versucht, dann war die 50-Tage-Linie Schluss. Das heißt, was brauchen wir? Step 1, hier 20-Tage-Linie, war hier Resist, bedeutet, die müssen wir ranlaufen. Viel wichtiger dürfte es aber sein. Und ich glaube, erst dann wäre wirklich mal Potenzial, dass man auch sagen kann, die Bodenbildung ist ein Stück weit abgeschlossen, dass du in Richtung 0,9 Cent läufst. Da hast du super Trend, oberes Bollingerband, 50-Tage-Linie kommt von oben. Dieser ganze Bereich, der rausgenommen werden muss, dann sehr schnell, 1 Cent ziemlich genau, und dann wäre aber zumindest mal eine Chance, und das ist das Maximale, was ich echt daraus aktuell ableiten will, weil der Markt insgesamt doch Schwäche zeigt, wäre irgendwie 1,1 bis 1,2 Cent, irgendwo diese Zone, da hätte der schon viel gewonnen, wenn man im Endeffekt daran da reinlaufen könnte. Gut, das mal dazu. Dann gucken wir mal ganz kurz weiter. Wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich gerade mal rum? Ich guck mal schnell, 40 Minuten. Also falls ihr noch einen Coin habt, dann her damit, ne? Ihr habt den Vorteil, dass scheinbar wegen der Hitze und wegen Mittwoch gerade momentan nicht so viele Leute Zeit haben. Insofern euer Vorteil, der Pech für die anderen, die jetzt sonst was analysiert haben könnten. Wir gucken mal gerade schnell auf MicroStrategy und dann auf die Circle-Aktie. Wir sehen, und ich ziehe das hier mal gerade rüber, damit wir ein wenig mehr Platz haben. Render, okay, dann gucken wir uns gleich nochmal ganz kurz Render an. Render, glaube ich übrigens, dass das im nächsten, nicht jetzt wundern, dass ich so weit vorausgreife. Ich kann mir vorstellen, dieser ganzen AI-Entwicklung und so und Dezentralität von AI, LLMs und Rechenpower-Lösungen etc. pp., dass wir 2027, ja, ich lasse mich auch gerne darauf festnageln, für Render ein gutes Jahr sehen könnten. Also insofern glaube ich, eine gute Chance, dass wir, ich sehe gerade, meinen Ton muss ich gerade, so, ich bin, mein Mikro hat automatisch runtergeregelt, die Technik von heute. So, Casper, ja, Soundgas, Casper, machen wir gleich auch noch. Haben wir noch genug Zeit für, alles gut. Machen wir Render und Casper noch zum Abschluss. Jetzt erstmal MicroStrategy. Ich habe per Woche, das sieht man jetzt nur mal, wichtige Bereiche eingezeichnet. Ich denke jetzt so, warum denn, das sind doch einfach Wochenkerzen, was ist hier los? Das klarifiziert sich, wenn man in den Tageschart guckt. Denn wir haben, oh Wunder, hier kann man so anlegen. Ich lege es, wie gesagt, immer so an. 4 offene Gaps insgesamt. Gap 1, Gap 2, Gap 3 und hier unten sogar noch Gap 4 aus dem Februar. Ja, wir haben jetzt nahezu die ersten beiden zugemacht. Das erste ist weg, das zweite noch nicht ganz. Das zweite wäre zu bei Pi mal Daumen 80 US-Dollar. Bedeutet, wir müssten diesen Bereich hier noch anlaufen, der korrespondiert übrigens sehr schön auch mit einem Level, was ohnehin charttechnisch relevant ist. Insofern hier mal gucken, wie sich MicroStrategy verhält. Tatsächlich, lustigerweise wurde ja die News, dass er jetzt dann doch Bitcoin womöglich verkauft, um den ganzen Runway für STLC und Co. zu verlängern. Das wurde erstmal positiv aufgenommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht nur eine technische Gegenbewegung war. Klar, er schafft jetzt erstmal Fakten, dass er sagt, ey, ja, mir ist wichtig, dass wir überleben. Insofern müssen wir Bitcoin auch mal verkaufen können. Dass man jetzt natürlich Bitcoin perspektivisch eventuell verkauft, wo wir so tief stehen, suboptimal. Er hätte vielleicht womöglich anders agieren können, aktiver handeln können, hätte er von vornherein gesagt. Wir werden immer vielleicht, so wie er es dann später mal formuliert hat, Netto-Käufer sein. Bedeutet aber, wir sind dennoch smart und nutzen auch mal, nehmen auch mal Gewinne mit, nachdem wir starken Run haben. Das wäre vermutlich deutlich besser angekommen, anstatt dieses kaufen und dann auf einmal, oh, das Geld wird schmal, der MNAV rutscht unter 1, Mist, was mache ich jetzt, kann ja kein neues Geld aufnehmen, ich kann kein neues Bitcoin mehr kaufen, ich muss womöglich aber die ganzen hohen Dividenden, die jetzt auf 12% für STC übrigens hochgesetzt wurden, muss die ja bedienen, ich kann das nur noch 7 Monate, uch, was mache ich denn jetzt auf einmal, das war ja im Endeffekt alles absehbar, also alle, die sagen, er wäre ein genialer Typ und er hätte das alles voll im Blick, also keine Ahnung. Er kann vielleicht nicht alles selber im Blick haben, hat dann ja Leute im Hintergrund, dann weiß ich nicht, was er da für Leute im Hintergrund hat. Für mich schwer nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, das Level hier. Unter der Prämisse, und das sage ich auch, wir sollten, Bitcoin geht nochmal tiefer und MicroStrategy erholt sich ein Stück weit, vielleicht so ein bisschen, der ist immer volatil, kann durchaus sein, dass wir nochmal in Richtung 100 laufen. Für mich wäre irgendwo tatsächlich, entweder, dass wir hier irgendwo nachhaltigen Boden bauen, dann wäre es für mich interessant, tatsächlich ein paar MicroStrategy-Aktien im Depot zu haben, schlicht und einfach als Hebel auf Bitcoin und mit der Idee, Bitcoin erholt sich und Strategy hat tendenziell in der Vergangenheit zumindest dann immer Bitcoin outperformed. Allen voran sollten wir nochmal in den Bereich um diese 60 US-Dollar fallen. Um die 60 US-Dollar würde ich tatsächlich sagen, ich werde langsam wirklich zum MicroStrategy Bullen, weil man darf nicht verkennen, der Mensch hat immer noch, oder die halten über 800.000 Bitcoin und das dürfte sich dann im Endeffekt auch im Kurs widerspiegeln. Das einmal dazu. Gut, ganz schnell rüber, damit wir auch eure Wünsche noch ganz kurz machen können. Wir gucken zwar mal auf Circle. Wer es nicht mitbekommen hat, Circle hat gestern, ist das mein Circle-Chart? Warum ist der so komisch? Ne, ich bin ja im CleanSpark. Ich wundere mich gerade, wie sieht denn mein Chart aus? Stimmt da was nicht. So, wir sehen Circle, gestern Abverkauf, wie gesagt, OpenUSD, Konkurrenz für Circle. Circle hat zwar gesagt, ja, Stablecoins in die Zukunft und der CEO musste da direkt vor die Kameras und so. Fakt ist aber auch, wir sind jetzt mal wieder unter den Ausgabekurs, ursprünglich aus dem Juni 25 weggerutscht, ja. Also sprich Pi mal Daumen vor einem Jahr. Wir waren da schon mal drunter, ja. Das heißt, es ist auch ohnehin eine wichtige Zone. Jetzt sind wir aber wieder gestern insbesondere heavy underwater gewesen, hart eingebrochen. Wir haben aber wohl gemerkt, hier ein offenes Gap, das wir nach neuer Lesart tatsächlich jetzt geschlossen haben. Ich bin der Typ alte Lesart, ich sage bis 61,50 gebe ich dem noch Platz. Da ist auch in dem Bereich das 88er dieser kompletten Korrekturbewegung. Und mit dem Hintergrund, dass ich sehe, wir bilden tatsächlich auch bei mir insbesondere in meinem Divergenzindikator dieses tief, hier höhere Tiefs, ist zumindest mal ein Anzeichen dafür, Momentum nimmt deutlich ab, das Abverkaufs-, also bärische Momentum, und ich sehe da zunehmend Divergenzen. Da jetzt reinzuhalten, wird man sehen. USDC dürfte, weil wir jetzt auch mal vielleicht ganz kurz auf Mika zurückkommen, USDC dürfte Profiteur sein davon, dass USDT keine Mika-Lizenz bekommen hat. Man sieht es auch, USDT hat in den letzten 24 Handelsstunden einige Coins zurück an die Treasury geschickt, insbesondere von Bitfinex wurden USDT an die Treasury geschickt, sprich, die werden geburnt. Sprich, das Market Cap von USDC nimmt ab. Währenddessen USDC wiederum in den letzten 24 Handelsstunden über die Nacht 1 Milliarde auf Solana neu gemintet hat. Also sprich, dort eher wieder neue USDC erstellt hat. Das heißt, das Gewicht sozusagen, jetzt mal OpenUSD perspektivisch, was wahrscheinlich nie den Kryptomarkt selber erreicht, sondern einfach nur ein Derivat auf US-Dollar sein soll, damit die Börsen, damit die klassischen US-Banken und die Kreditkartenunternehmen, die nämlich alle daran beteiligt sind, schnellere Möglichkeiten haben für Transaktionen. Das heißt, sie werden irgendwo eine Art Blockchain benutzen. Das dürfte aber wahrscheinlich nie relevant werden für als Stablecoin, gegen den man handelt, auf den Kryptobörsen. Insofern USDC, ja, quasi Problem wegen OpenUSD, gleichsam aber Vorteil vielleicht, dass USDT jetzt so ein bisschen Marktanteile abgeknüpft werden können. Insofern, ich werde persönlich gucken, wie sich das hier in dieser Zone irgendwo entwickelt. Ich muss jetzt nicht der Erste sein, der hier reinfummert, auch wenn man denkt, Mensch, ist ja heute ein paar Prozent gestiegen. Das kann nachher schon wieder ganz anders aussehen. Insofern einfach mal diese Zone hier im Blick behalten, was da passiert, ob man da eine Stabilisierung sieht. Gut, das dazu. Übrigens, vielleicht noch ganz kurz, Coinbase steht auch an einer enorm wichtigen Schwelle. Das wollte ich nur mal einmal, ich werde jetzt hier nicht genau analysieren, nur damit ihr das seht. Diese Zone hier, ultra wichtig für Coinbase. Gestern kam die Gegenbewegung so leicht, wir sind hier ran, also in den letzten Tagen so ein bisschen. Gegenbewegung hat erstmal gehalten, dieses Tief vom Februar. Sehen wir hier einen Durchbruch, ne? Weil man muss wissen, nicht wenig der Gewinne von Coinbase werden auch durch USDC generiert, weil die damals ein Early Investor in Circle waren. Dementsprechend halten die Anteile. Dementsprechend ist auch immer in den Bilanzen von Coinbase auch USDC mit drin. Beziehungsweise die Performance von Circle und deren USDC Stablecoin. Insofern nicht wundern, sollten wir jetzt nochmal Schwäche Bitcoin, ne, Krypto insgesamt, schwierig. Leute gucken eher wieder auf AI und handeln dort. Durchaus möglich. Wir haben hier zum einen bei roundabout 124 noch ein offenes Gap. Also ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass auch Coinbase womöglich nochmal runter muss und irgendwo diese Zone hier nochmal anlaufen wird. Ich sag mal grob 114 bis vielleicht 118, 120. Das ist nur mal so ein Blick. Auch Coinbase sieht echt heavy aus, wenn ich sehe, wie häufig die hier aufgeschlagen sind auf dieses Niveau und dabei immer tiefere Hochs zuletzt gebildet haben. Eigentlich charttechnisch nur eine Frage Zeit, dass wir hier womöglich nochmal hinknallen könnten. Gut, jetzt wolltet ihr, da wollte jemand Casper. Casper hat erstmal, da siehst du, alter Chart, alte Linien, funktionieren weiterhin. Ist genau jetzt, 26. Juni, genau an dieses Level hier eingeschlagen. Bedeutet, ja, okay, da ist ein Update, wichtig, habe ich gar nicht so im Blick gehabt. Diese Zone wichtig. Wir sehen 20-Tage-Linie, versuchen sie rauszunehmen. 50-Tage-Linie war ja hier zuletzt Mitte Juni schon mal der Versuch. Ging dann nicht. Jetzt brauchen wir im Endeffekt logischerweise hier den Ausbruch. Wir sehen mit Blick auf den RSI zumindest mal abnehmende Trendschwäche, also im Grunde genommen weniger Abgabedruck, um es mal so zu sagen. Viele haben vielleicht schon einfach verkauft und setzen jetzt, wie gesagt, zum Beispiel auf deinen Updater. 50-Tage-Linie bei 3,1 Cent. Die muss raus, dann denke ich, haben wir eine Chance, horizontales Level 3,3 Cent im Zuge dieser Hochs und oberen Bollinger Band. Ja, nehmen wir das raus und ich glaube, das dürfte dann das erste Level sein, wo es relevant wird. Die 200-Tage-Linie fällt noch, bis wir da vielleicht mal ankommen, sage ich irgendwo 3,7 Cent und dann logischerweise 4 Cent und das deckt sich übrigens auch wieder hier, wenn man dieses Level hier nimmt, 3,7, 3,8. Das ist hier dieses erste Tief von November gewesen. Wenn wir hier ranlaufen, da müssen sie sich dann beweisen, ob sie es im Endeffekt schaffen, grob diese 4,1 Cent von diesem Mai-Hoch und dem grob dem März-Hoch anzulaufen und dann vor allen Dingen darüber auszubrechen. Weil erst wenn wir das hier wieder flippen, ne, war das hier Support, 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 gekämpft durch und dann war es Widerstand. In der Vergangenheit diese Zone hier schon mal wichtig, hier schon mal wichtig. Also im Grunde genommen immer wieder alte Levels. 4,1 Cent kannst du dir merken auf der Oberseite, erst wenn wir die nachhaltig rausnehmen. Dann denke ich, dürfte sich das Chartbild aufhellen nachhaltig, wenn wir uns hier drüber stabilisieren. Bedeutet irgendwo die Zone dann um 5 Cent bis vielleicht 5,3 Cent oder so möglich. Und auf der Unterseite logischerweise, sollte es wirklich nochmal Druck reinkommen, du willst nicht, dass die 2,6 Cent aufgegeben werden. Werden die per Ein- oder Mehrtagesschluss aufgegeben, dann geht es womöglich sehr schnell bis in diesen Bereich 2 Cent. Also sprich nochmal ganz so ordentlich Korrekturpotenzial. Das wären dann nochmal schnell 20-25%, die es hier dann nochmal tiefer gehen könnte. Ich gehe aber aktuell zumindest mal aus, dass es relativ solide aussieht, solange sie diesen Bereich hier halten. Eher eine Chance, dass die Bullen gerade immer, wenn Hype um ein neues Update kommt und so, womöglich versuchen werden, hier die Levels auf der Oberseite anzulaufen. Gut, was sagt die Zeit? 53. Was war noch? Eine Frage war noch XLM. XLM, wo habe ich XLM? XLM müsste hier irgendwo sein. XLM. Gut, dass ich das hier nicht habe. Müsste das hier sein. XLM. Wer sucht, der findet. So. Ja, alte Zonen. Ach ja, Render, stimmt. Oh, boah, ey. Tut mir leid, so viele Sachen gleichzeitig. Der Bereich, ne? Ich hatte das Ding scheinbar vor einer Weile schon mal für jemanden gechartet. Hier war der Ausbruch. Dann waren wir in dieses Level hier reingelaufen. Dann abverkauft. Dann haben wir es hier noch gerade so nochmal nicht mal mehr ganz daran geschafft. Jetzt sind wir hier zurückgekommen. Jetzt kann man sagen, das ist die Stange und das ist die Flagge. I don't know. Man kann aber zumindest mal sagen, okay, wir haben hier, etwas gebaut, dass wir im Grunde genommen hier rauskommen sollten eigentlich, weil wenn sich im Endeffekt das sich so verengt, ist oftmals eher zu bevorzugen, dass wir höher gehen. Wir sehen 20-50-Tage-Linie, wir oszillieren drumherum. Das heißt, wir brauchen wieder so einen nachhaltigen Trend wirklich. Der war ja im Endeffekt durch diesen Rückfall hier gebrochen. Sieht aber womöglich danach aus, als ob wir hier im Endeffekt nochmal gefischt haben, diesen Ausbruch nochmal voll retraced haben. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal genau das Golden Pocket war der Bewegung. Erweitertes, 78er, okay. Dass wir im Endeffekt hier nochmal abgefischt haben und jetzt im Zuge dessen, dass wir diese orange Zone um diese Tiefs, die müssen wir rausnehmen, 200-Tage-Linie hier auch, heute schon versucht, müssen wir nachhaltig raus, dann hast du eine Chance in Richtung 23 Cent wieder zu gehen. 23 Cent rausgenommen drüber bedeutet logischerweise gut 26 Cent wieder. Erst wenn das per Tagesschlusskurs, ne? Hier Support, dann Resist, 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 Resist. Hier auch, was 4 Tage hintereinander per Tagesschlusskurs nicht rausgenommen. Bedeutet, 26 Cent muss per Tagesschlusskurs rausgenommen werden. Dann hast du eine gute Chance, dass wir Minimum diesen Bereich um 30 Cent anlaufen. Dann stehen aber auch die Chancen durchaus nicht schlecht, dass wir diese letzte Kante hier um diese Tiefs hier, bevor der Black Swan am 10.10. kam, irgendwo in der Bereich 35 bis 37 Cent anlaufen könnten. Eine Aufgabe, wie gesagt, dieser Zone hier, die ja hier Resist war und dann jetzt ein Stück weit Support ist, geben wir die nachhaltig auf, ist Essig, dann hast du sehr schnell damit zu rechnen, dass wir nochmal 15 Cent anlaufen könnten und womöglich diese Tiefs, also 13 bis 15 Cent. Worst Case für mich wäre tatsächlich irgendwo der Bereich um 11, 11,5 Cent. Render, letzter Chart für heute. Nee, SpaceX, da passiert aktuell eine Erholung, schlicht und einfach aus zwei Gründen. Es kommt gerade momentan Kaufpower auf, weil die jetzt aufgenommen wurden in die MSCI Worlds, also in die MSCI, Entschuldigung, auch in den MSCI World logischerweise, plus die Subindizes. Das heißt, da ist dann vermehrtes Anlegerinteresse so gesehen erstmal da. Das trifft auf eine unglaublich geringe Anzahl an Aktien, die momentan im Handel sind. Lediglich 5% aller Aktien, die es bei SpaceX gibt, sind momentan im Handel. Und dieser massive Low Float, der ist im Endeffekt dafür verantwortlich, dass wir tatsächlich da dann mal eine überfällige Gegenbewegung sehen. Wie gesagt, der Bereich um 150 hat jetzt erstmal gehalten. Ich glaube, wir stehen jetzt knapp irgendwie bei 170 oder so. Dann eventuell gucken, guck dir einfach die Gaps an. Guck dir an, wo Gaps sind. Im Grunde genommen Kurslücken im Chart und logischerweise den US-Chart angucken, also den Dollar-Chart angucken aus New York. Und da im Endeffekt die Gaps identifizieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf die Gaps auf der Oberseite zumachen. Ich glaube, bei irgendwo 189 oder irgendwo ist noch ein Gap. Das kann wohl sehr sein. Volatilität geht immer in beide Richtungen. Ich bin aber dennoch kein Fan zu sagen, yo, jetzt long SpaceX. I don't know, das Ding macht weiterhin keinen Gewinn und je mehr Aktien auf den Markt kommen und jetzt kommen die nächsten Monate, kommen dann nach und nach zunehmend Aktien auf den Markt, weiß ich nicht, wer das alles auffangen soll und ich glaube auch, dass die Leute, die dann im Endeffekt auch teilweise Mitarbeiter, dass die, weil die natürlich die deutlich günstiger bekommen haben und sagen, ey, ich will jetzt mal Kasse machen, geil, ich will jetzt Geld verdienen. Insofern, Render sehen wir ganz klar, das jetzt ist jetzt kurzfristig dieser Tiefbereich. Vermutlich korrespondiert der mit, ein bisschen tiefer, würde bedeuten, so, ja, 70er grob. Also quasi diese Zone hier muss jetzt halten. 1,50 bis meinetwegen 1,45 ist der 5% Bereich. Der deckt sich ja auch mit diesem Widerstand, 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 Ausbruch. Der war hier schon mal wichtig als Zwischentief hier im November 25. Bedeutet, solange der hält, eine Möglichkeit der Erholung in Richtung 1,63, da hast du nicht nur das Hoch vom 28. Juni, da hast du die 20-Tage-Linie, die ja wohlgemerkt hier die ganze Zeit Widerstand war. Dann kommt knapp drüber schon 1,72 die EMA 50. Sprich, die müssen erstmal rausgenommen werden. Dann eine Chance irgendwo Bereich 1,90. Und wer sich jetzt sagt, hier die Linien und so, das funktioniert, ihr seht, ne? Widerstand, 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 Ausbruch. Und ja, wir haben dann Rücklauf gesehen, dann hat es gehalten und dann war im Endeffekt aber dieser komplette Abverkauf Anfang Juni, wo im Grunde genommen der Gesamtmarkt mal wieder einen auf die Fresse gekriegt hat. Entschuldigt meine Wortwahl. Da ging es dann auch für Render, Hilfe, nicht gen Süden, nicht gen Norden oder nicht weiter und im Endeffekt an Nord gen Süden. Insofern, it is as it is, das Chartbild ist schwierig. Immerhin positiv für Render, will ich mal so festhalten. Viele Coins, wissen wir, handeln und das sind auch große wie Ethereum oder so dabei, die handeln im Grunde genommen, ne, das waren hier lokale Tiefs, das Februar-Tief und sagen wir mal, die handeln jetzt hier. Render handelt immerhin hier. Also im Grunde genommen relative Stärke, kann man so gesehen sagen. Vorteil bei Render, da gibt es keine Unlocks mehr, da gibt es kein Overhead etc. Und man muss einen langen Atem haben, definitiv. Es ist eins der wenigen Projekte, zumindest mal, was einen Use Case hat, meiner Meinung nach. Unter der Prämisse, dass wir jetzt wirklich dann perspektivisch diese Zone vielleicht auch im Juli, wenn der jetzt wirklich gut läuft, diese 1,90, 200-Tage-Linie rausnehmen und hier höher laufen. Maximales Kursziel, um es abzukürzen, ist irgendwo dieser Bereich 2,50 bis vielleicht 2,90, würde ich sagen. Das ist so das Maximale, was in irgendeiner Weise vielleicht ableitbar ist. Mehr bringt einfach nicht drüber zu reden aktuell in der Situation. Kannst vielleicht noch sagen, hier erste Chancen, tiefere Tiefs, höhere Tiefs im RSI, also zumindest eine Art Divergenz vorhanden, bestätigt im Grunde genommen, oder ein Mosaikstein mehr auf der Habenseite für die Bullen, um es mal vielleicht so zu formulieren. Logischerweise, Worst Case wäre, wenn diese Zone, die ja auch hier in der Vergangenheit wichtig war, November 22, dann August 23, sollte diese lila Zone tatsächlich verlassen werden, also sprich, wir fallen unter 1,13, dann hat Render ein Problem, weil dann laufen wir ganz schnell irgendwo, dann ist ja Minimum irgendwo $1 oder so, 95, 96 Cent, Worst Case wäre wahrscheinlich dann sogar ein komplett Retracement in Richtung 80 Cent, kann man sagen. Gut, in diesem Sinn, ich bedanke mich. Ich hoffe, ihr lasst mir mal ein Like da. Das kann helfen. Und die Leute, die sich vielleicht für nächste Woche schon einen Coin wünschen, damit ich das frühzeitig auf der Liste habe, oder die einen Vorschlag haben oder die eine Aktie analysiert haben wollen oder, packt das gerne in die Kommentare und zwar unterhalb, wenn wir jetzt gleich den Livestream schließen, dann unten und in YouTube-Kommentare reinmachen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, auch immer gerne rein damit, bin ich komplett offen für. Ansonsten sage ich mal, wir machen den Sack zu für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir werden spätestens uns optimalerweise am nächsten Montag beim Invest wiedersehen. Wer sonntags schon reinschaut in meinen YouTube-Livestream, da seid ihr auch gerne willkommen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass Bitcoin irgendwie die Kurve kriegt. Wie sieht's gerade aus? Ich gucke mal gerade, 58.600. Also zumindest mal so eine, kein neuer Sell-Off-Druck bislang. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das verhält. Übrigens heute Abend oder irgendwann heute Abend redet auch nochmal der neue Fed-Chef Kevin Warsh. Mal gucken, ob das vielleicht auch noch ein bisschen die Kurse bewegt. Die Uhrzeit habe ich gerade nicht im Blick, aber das dürfte irgendwann heute Nachmittag, heute frühen Abend sein. Dann gucken wir einfach mal, eventuell der Werteherr auch nochmal irgendwas reißt. Insofern bis entweder am Sonntag oder am Montag und dann schauen wir. Wie gesagt, nur noch heute und morgen relevant. Freitag ist Feiertag in den USA, weil am Samstag Independence Day ist. Dann nehmen sie sich direkt mal ein verlängertes Wochenende. Tendenziell sind so eine Wochenenden eher statistisch gesehen positiv, wohlgemerkt aber unter massiv geringen Handelsvolumen, weil wenn die Wall Street Boys nicht da sind, keine ETF-Flows da sind und so, ist das Ganze mehr oder weniger on hold, was nicht bedeuten dann kann, dass man nicht ein bisschen Volatilität sehen in dem Markt. Okay, bis dann, ihr Lieben.